Mir ist wohl in dem Herrn. Selbst in den tiefsten Krisen, die wir drinstecken mögen, wir dürfen sicher sein, lieber Vater, dass wir bei dir sicher sind. Und in den Krisen, die wir drinstecken, bezeugen wir den Namen Jesus. Und die Krisen sollen uns dazu führen, dass wir beten, oh Herr, schaff in mir ein neues Herz. Und das möchte ich dich bitten für heute Morgen, dass du uns ein neues Herz gibst durch die Heilige Geist. Amen. Wir beginnen heute mit einer neuen Serie, die aktueller nicht sein könnte. Es geht in den nächsten Sonntagen jetzt um das Buch Joel. Und Joel ist so ein ganz kleiner Prophet, den wir viel zu wenig beachten. Er war ein Prophet in Krisenzeiten und genau deshalb ist er so aktuell. Wir wollen aus dem Buch Joel wichtige Erkenntnisse ziehen für uns. Das, was wir aus Krisenzeiten lernen können, wie Gott auf Krisenzeiten antwortet, woher wir die Kraft bekommen in Krisenzeiten und welche Hoffnung wir in Krisenzeiten haben können, auch für die Zukunft. Und heute geht es um die Lehren, die wir aus Krisenzeiten ziehen können. Und damit wir gleich ein bisschen besser verstehen, was das Buch Joel eigentlich uns sagen will, möchte ich euch einen Ausschnitt aus dem Erklärvideo vom Bible Project geben. Also das gibt ja zu jedem Buch ein Erklärvideo, das so ein bisschen zusammenfasst und zeigt, was das Buch aussagen will. Wir schauen uns einen Ausschnitt aus dem Buch Joel.
Was in der Vergangenheit passierte, als Gott auf kraftvolle Weise erschien, um sein Volk zu retten oder sich dem Bösen entgegenzustellen. Erinnere dich an die Plagen im Buch Exodus. Aber die Propheten sahen in diesen vergangenen Ereignissen Hinweise auf die Zukunft, in der sich Gott erneut mit dem Bösen unter seinem Volk, aber auch unter den Nationen auseinandersetzt und der ganzen Welt Erlösung bringen wird. Und in den Kapiteln 1 und 2 hat Joel zwei parallele Gedichte zusammengetragen, die sich auf dieses Thema konzentrieren. Das erste Kapitel handelt von einem früheren Tag des Herrn. Es beginnt mit der Ankündigung einer Katastrophe. Vor kurzem hat ein Heuschreckenschwarm Israel verwüstet und Joels Beschreibung des Schwarms erinnert an den Tag des Herrn gegen Ägypten. Erinnere dich an die achte Plage in Exodus 10. Nur dass diesmal die Heuschrecken gegen Israel geschickt werden. Und so fordert Joel die Ältesten und Priester auf, die Menschen zu Umkehr und Gebet zu führen. Auch Joel selbst tut zusammen mit allen Priestern Buße. Dann kommt das zweite Kapitel und es hat das gleiche poetische Design und den gleichen Gedankenfluss. Joel kündigt einen weiteren Tag des Herrn an, diesmal aber in der Zukunft. Jerusalem steht eine Katastrophe bevor. Joel beschreibt hier etwas, das wie eine weitere Heuschreckenwelle aussieht. Allerdings beschreibt er sie in militärischen und kosmischen Bildern. Die Heuschrecken sind wie Gottes Armee, wie Kavallerie und Soldaten, die marschieren und alles zerstören, was ihnen im Weg steht. Die Sonne ist verdunkelt und die Erde bebt. Und Joel sagt, der Tag des Herrn ist ein furchtbarer, schrecklicher Tag. Wer kann ihn ertragen? Joel ruft die Menschen noch einmal auf, zu beten und umzukehren. Er sagt auch, wie das geht. Zerreißt nicht nur äußerlich eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. In anderen Worten, Joel weiß, dass Reue nur eine Show sein kann, die man abzieht, um Ärger zu vermeiden. Und er sagt, Gott interessiert das nicht. Er will echte Veränderung, damit sein Volk seine Selbstsucht und das Böse ablegt. Und dann sagt Joel, warum Israel Buße tun sollte. Gott ist gnädig und barmherzig. Er gerät nicht schnell in Wut und ist voller Liebe. Joel zitiert hier aus dem Buch Exodus. Gott vergab Israel, nachdem sie das goldene Kalb gemacht hatten. Aus dieser Geschichte lernte Joel, dass Gottes Gnade und Liebe stärker sind als sein Zorn und sein Gericht. Und so führt er die Priester in Umkehr und Gebet. Und er bittet Gott, sein Volk zu verschonen.
Bis hierher. Ich lese den Text. Es ist ein etwas längerer Text, aber es lohnt sich mal da reinzuschauen. In Joel 1 bis Kapitel 2, 17. Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Joel, dem Sohn Petuels. Hört dies, ihr Ältesten, und merkt auf alle Bewohner des Landes, ob solches geschehen ist zu euren Zeiten oder zu euren Väterzeiten. Sagt euren Kindern davon und lasst eure Kinder und ihren Kindern sagen und diese wiederum ihren Nachkommen. Was die Raupen übrig ließen, das fraßen die Heuschrecken. Was die Heuschrecken übrig ließen, das fraßen die Larven. Und was die Larven übrig ließen, das fraß das Geschmeiß. Das sind die restlichen Insekten. Wacht auf, ihr Trunkenen! Und weint, heult, alle Weinsäufer um den Most, denn er ist euch von eurem Munde genommen worden. Denn es zog herauf gegen mein Land ein Volk, mächtig und ohne Zahl, das hatte Zähne wie die Löwen und Backenzähne wie die Löwinnen. Es verwüstete meinen Weinstock und fraß meinen Feigenbaumkahl. Das sind Bilder für Israel, schälte ihn ab und warf ihn hin, dass seine Feige weiß dastehen. Heule, wie eine Jungfrau, die Trauer anlegt um ihres Bräutigams willen, denn Speisopfer und Trankopfer sind vom Hause des Herrn weggenommen. Und die Priester des Herrn, Diener, sie trauern. Das Feld ist verwüstet und der Acker ausgedörrt. Das Getreide ist verdorben, der Wein steht jämmerlich und das Öl kläglich. Steht beschämt, ihr Ackerleute. Heult ihr Weingärtner um den Weizen und um die Gerste, weil aus der Ernte auf dem Felde nichts werden kann. Der Weinstock steht jämmerlich und der Feigenbaum kläglich, auch die Granatbäume, Palmbäume und Apfelbäume, ja, alle Bäume auf dem Felde, sie sind verdorrt. So ist die Freude der Menschen zum Jammer geworden. Umgürtet euch, klagt ihr Priester, heult ihr Diener des Altars. Kommt, schlaft im Trauergewand, ihr Diener meines Gottes, denn Speisopfer und Trankopfer sind vom Hause eures Gottes weggenommen. Sagt ein heiliges Fasten an, ruft einen Feiertag aus, versammelt die Ältesten und alle Bewohner des Landes zum Hause des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn. Was sollen sie schreien? O weh! Des Tages. Denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. Ist nicht die Speise vor unseren Augen weggenommen vom Hause unseres Gottes, Freude und Wonne? Der Same ist unter der Erde verdorrt, die Kornhäuser stehen wüst, die Scheunen zerfallen, denn das Getreide ist verdorben. Oh, wie seufzt das Vieh, die Linde sehen kläglich rein, denn sie haben keine Weide und Schafe verschmachten. Herr, dich rufe ich an, denn das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt und die Flamme hat alle Bäume auf dem Felde angezündet. Es schreien auch die wilden Tiere zu dir, denn die Wasserbäche sind ausgetrocknet und das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt. Blas die Posaunen zu Zion, ruf laut auf meinem heiligen Berg. Erzittert alle Bewohner des Landes. Denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Wie heute? Zum Glück nicht. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und auch hinfort nicht sein wird, auf ewige Zeiten für und für. Vor ihm her geht ein verzehrendes Feuer und hinter ihm eine brennende Flamme. Das Land vor ihm ist wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste einöde. Und niemand wird ihm entgehen. Sie sind gestaltet wie Pferde und rennen wie die Rosse. Sie sprengen daher über die Höhen der Berge, wie die Wagen rasseln und wie eine Flamme prasselt im Stroh, wie ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist. Völker entsetzen sich vor ihm und jedes Angesicht erbleicht. Sie laufen wie Helden und ersteigen die Mauern wie Krieger. Ein jeder geht stracks seinen Weg, weicht nicht von seinen Pfaden. Keiner drängt den anderen, sondern ein jeder zieht auf seinen Weg daher. Sie durchbrechen die feindlichen Waffen und dabei reißt ihr Zug nicht ab. Sie stürzen sich auf die Stadt, laufen auf der Mauer in die Häuser und steigen sie ein. Wie ein Dieb kommen sie durch die Fenster. Vor ihm erzittert das Land und bebt der Himmel, Sonne und Mond werden verfinstert und die Sterne halten ihren Schein zurück. Der Herr lässt seinen Donner vor seinem Heer erschallen, denn sein Heer ist sehr groß, denn es ist mächtig und richtet seinen Befehl aus. Ja, der Herr ist groß und voller Schrecken, wer kann ihn ertragen? Ja, das ist auch schwierig, einen solchen Text zu ertragen, oder? So viel Dunkles, so viel Gericht. Aber doch sind da einige Perlen darin versteckt, wenn wir uns nicht ablenken lassen. Am Freitag erhielt die japanische Friedensbewegung der Hibakusha den Friedensnobelpreis. Die Hibakushas, das sind die Überlebenden der beiden Atomabwürfe in Hiroshima und Nagasaki. Und es werden immer weniger, die noch das unermessliche Leid von sich berichten können, die es selbst erlebt haben. Das Leid, das über die Menschen damals gebracht wurde. Und mit dem Vergessen steigt die Gefahr, dass man diese Waffen wieder einsetzt. Und was tut man gegen das Vergessen? Man spricht darüber. Als ich ein kleiner Junge war, trafen wir uns einmal in der Woche am Abend vor dem Ins-Bett-Gehen bei einer alten deutschen Missionarin, die uns Geschichten erzählte. Und am spannendsten fanden wir es, wenn sie vom Krieg erzählte, den sie als Kind selbst erlebt hatte. Sie erzählte uns, wie in ihrer Stadt im Krieg immer wieder die Sirenen losgingen. Fliegerbombenalarm! Da musste die ganze Familie zu jeder Tages- und Nachtzeit sich im Keller des Hauses in Schutz bringen, während über ihnen die Flugzeuge donnerten und Bomben abwarfen. Zusammengedrängt beteten sie, dass keine Bombe auf ihr Haus fallen würde. Und dann gab es im Verlauf des Kriegs plötzlich zu wenig zu essen. Und sie erhielten Nahrungsmittelkarten, mit denen die Kinder dann an bestimmten Tagen das Essen holen mussten. Doch es reichte fast nie aus. Deshalb begannen sie, Gemüse anzupflanzen, überall um das Haus, an möglichen und unmöglichen Stellen, sogar auf dem Fußballfeld wurde das Gemüse angepflanzt. Und eines Tages musste ihr Vater in kürzester Zeit sich von der Familie verabschieden, denn er war in den Krieg eingezogen worden. Er wurde an die Russlandfront geschickt und geriet dort in sowjetische Gefangenschaft. Er kehrte erst viele, viele Jahre nach dem Krieg wieder zurück und sie erzählte, wie sie ihren Vater gar nicht mehr wiedererkannte. Und für uns Kinder waren diese Erzählungen höchst spannend zuzuhören. Aber nie im Leben dachten wir, dass wir je zu solch dunklen Zeiten zurückkehren würden. Denn wir leben ja am Ende der 80er Jahre. Das war die Zeit von Gorbatschow, von der Perestroika, der Öffnung der Sowjetunion. In diesen Jahren war die Friedensbewegung stark geworden und der Kalte Krieg nahm ein Ende mit dem Fall der Mauer. Alles war in Aufbruchstimmung. Und am Anfang der 90er Jahre mit einem wirtschaftlichen Aufschwung schien sogar ein Friede möglich im Nahen Osten, als Isaac Rabin und Yasser Arafat vor Bill Clinton sich die Hände gaben. Das ist alles vorbei. In Europa herrscht Krieg. Eine atomare Auseinandersetzung ist wieder jederzeit möglich. Im Nahen Osten sind wir weiter vom Frieden entfernt als je zuvor. Und wisst ihr, was Joel sagt in unserem Text? Hört diese Ältesten, merkt auf alle Bewohner des Landes. Ob solches schon geschehen sei zu eurer Zeit, zu den Väterzeiten, sagt euren Kindern davon und lasst eure Kinder ihren Kindern sagen, dass sie es wiederum ihren Nachkommen sagen. Uns hat man noch von dem Weltkrieg erzählt, als wir Kinder waren. Vielleicht geht es euch nicht, habt ihr nicht mehr Großeltern, die den Krieg selbst erlebt haben. In vielen Ländern ist die gesellschaftliche Situation heute ganz ähnlich wie in Deutschland in den 30er Jahren, bevor Hitler an die Macht kam. Und die erste Lehre, die wir aus Krisenzeiten ziehen können, wir sollen uns erinnern und dabei nicht meinen, dass das uns nie passieren würde, was unseren Großvätern und unseren Großmüttern passiert ist. Wie betrunkene Säufer, die werden ja in Vers 5 erwähnt, oder? Die betrunkenen Säufer. Wie betrunkene Säufer waren auch wir in einem Rausch, in dem wir Friede, Wohlstand, Freiheit und die fortschreitende Entwicklung des Menschen als etwas Selbstverständliches hinnahmen. Wir glaubten, dass wir mit mehr Bildung, mit mehr Technologie, mit mehr Medizin eine bessere Welt schaffen könnten und haben den Faktor Mensch vergessen. Der ist immer noch der gleiche. Und in unserem Entwicklungsrausch haben wir die Krise nicht sehen können. Wir haben uns nicht darauf vorbereitet. Wir haben nicht auf die Geschichten gehört. Erst jetzt, als man uns den Alkohol weggenommen hat, der uns berauscht hat, erwachen wir für die Realität. Kein Frieden, immer weniger freiheitliche Demokratien, keine bessere Gesellschaft, keine bessere Welt, keine besseren Menschen. Wir haben uns durch die scheinbare Freiheit der sozialen Medien, Freiheit alles sagen zu dürfen, hassen gelernt und sind auseinandergedriftet in die äußersten Polen, bis wir nicht mehr dieselbe Sprache sprachen und wir die jeweils angebrachten Fakten und Beweise der anderen als Lüge abstempelten. Du und ich, wir sind Teil dieser Krise. Wir stecken mittendrin. Wir leben in einer tief gespaltenen Gesellschaft. Nur merken wir es nicht so. Eine gesellschaftliche Krise, so wie es damals zur Zeit Joel auch war. Und diese Krise betrifft auch uns Christen. Spätestens seit der Pandemie sollte jedem gedämmert haben, dass unsere Gesellschaft gespalten ist und wir Christen auch. Und der Spalt, den Corona hinterlassen hat, ist immer noch da. Aber zum Glück haben wir das vergessen. Haben wir das etwas zurückgedrängt, oder? Doch wann kommt das nächste Thema, bei dem wir wieder nicht mehr den Mut haben werden, offen miteinander zu sprechen, weil wir nicht wissen, wie steht denn der genau zu diesem Thema? Wisst ihr noch, wie das war? Dass man nicht wusste, was soll ich jetzt sagen, ja oder nein? In letzter Zeit sind zudem noch unabhängig voneinander mehrere Eltern von kinderreichen Familien zu mir gekommen und haben mir gesagt, Simon, mach doch mal etwas zum Thema Finanzen, so einen Finanzkurs oder so. Wir kommen mit unserem Budget nicht mehr durch. Ich weiß nicht, ob in einer wirtschaftlichen Krise wie diese, die besonders kinderreiche Familien trifft, ein Finanzkurs genug ist, um zu helfen. Und wir werden tatsächlich einen Kurs im Mai nächsten Jahres dann anbieten zum Thema Finanzen. Aber schon bereits das Rufen nach Hilfe in finanziellen Fragen ist ein Anzeichen. Wir stecken, wie im Text beschrieben, auch in einer finanziellen Krise. Wirtschaftlichen Krise. Und damals waren es die Bauern, die klagten. Fast hätte ich gesagt, genauso wie heute. Aber wenn die Bauern zu klagen beginnen, dann sollten alle anderen gut zuhören. Denn sie sind die Ersten, die eine Krise kommen sehen. Und die meisten Menschen merken dann das dann erst, wenn sie dann das Brot und die Milch in der Migros nicht mehr bezahlen können. Vielleicht beginnt es bei der Schocke und beim Wein, den man dann schneiden muss. Die wirtschaftliche Krise ging so weit, dass man im Tempel keine Speiseopfer und Trankopfer mehr brachte. Also auch eine religiöse Krise. Wisst ihr, Speiseopfer und Trankopfer, das waren freiwillige Spenden über das Übliche hinaus. Die drückten die Dankbarkeit des Volkes aus. Aber jetzt gab es keinen Grund mehr für die Dankbarkeit, denn die Krise war so groß, dass selbst das Brot und der Wein für das Opfer fehlte. Die Heuschrecken und das Volk, das wie Heuschrecken über sie hergefallen war, hatte alles vernichtet. Und so ist es auch heute. Das knappe Budget der Gemeinde ist das definitiv letzte Anzeichen, dass wir in einer Krise stecken, auch einer religiösen Krise. Vers 20, es schreien die wilden Tiere zu dir, denn die Wasserbäche sind ausgetrocknet und das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt. Muss ich noch etwas zu dieser Krise hier sagen? Und wir haben sie nicht erkannt, weil wir uns nicht daran erinnert haben, weil wir den Geschichten der Alten nicht zugehört haben, weil wir sie für Schauergeschichten hielten aus einer vergangenen, lang vergangenen, dunklen Zeit, die wir überwunden haben. Weil wir dachten, das wird uns nie geschehen. Ich glaube, wir haben uns geirrt. Fortschrittliche Hochmut, Wohlstand und Unabhängigkeit haben uns erblindet. Und dann kommen noch die persönlichen Krisen hinzu. In letzter Zeit sind mehrere geliebte Mitglieder unserer Gemeinde gestorben oder schwer erkrankt. Wir leiden mit den Kranken und trauern mit den Angehörigen. Das waren Leute, die die Gemeinde getragen haben, die viel investiert haben, die Dienst geleistet haben. Was passiert jetzt, wenn die fehlen? Wer tritt in ihre Fußstapfen? Was will uns Gott damit sagen? Diese Krisen damals waren das Zeichen, dass der Tag des Herrn nahe war. Der Tag des Herrn, das ist ja das Thema des ganzen Buches Joels, das kommt immer wieder vor. Und der Tag des Herrn, das löste in den Menschen, heute wie damals, einerseits Angst aus vor dem Gericht, aber andererseits löste es auch Hoffnung aus. Es war die Hoffnung der Unterdrückten und der Gerechten, dass Gott nun endlich Gerechtigkeit und Befreiung in die Welt bringen würde und dass das Böse in der Welt überwunden wird. Gestern wurde ich gefragt, ob all diese Zeichen, diese Krisen, die wir da sehen, ob das ein Zeichen der Endzeit sei. Ja, welche Schale oder Posaune erleben wir denn gerade? Und wie lange geht es noch? Muss ich mich jetzt schon auf das Kommen von Jesus vorbereiten? Ist es vielleicht ganz nahe? Und ich habe dann diese Person gefragt, wenn du sagst, dass wir jetzt in der Endzeit stehen, glaubst du denn, dass wir vor 20 Jahren noch nicht in der Endzeit standen? Wir stehen immer in der Endzeit. Denn der Tag des Herrn, der Tag, an dem Jesus wiederkommt und Gerechtigkeit und Gericht bringen wird, kann jederzeit kommen. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Man weiß nicht, welche Uhrzeit, sonst würde man sich vorbereiten. Deshalb müssen wir jederzeit bereit sein. Deshalb würde ich sagen, ja, es sind Zeichen der Endzeit. Und es ist ein Zeichen davon, dass Gott kommen wird und diese Welt richten wird. Und in welcher Schale oder in welcher Posaune wir gerade stehen, das sind ja in der Offenbarung die Phasen der Endzeit, so wird es dort beschrieben. In welcher Schale wir gerade stecken, das ist total egal. Denn jetzt will uns Gott aufrütteln. Der Tag des Herrn kommt. Krisen sollen uns aufwecken. Der Tag des Herrn, das hat er schon andere Propheten vorausgesagt. Was aber jetzt besonders ist, an diesem Tag des Herrn, den Joel ankündigte, war, dass Gott selbst gegen sein Volk sich wendet. Gott schreitet mit seiner Armee, die einer Heuschreckenplage gleicht, gegen sein eigenes Volk ein. Schau in Vers 11. Und der Herr lässt seinen Donner vor seinem Heer erschallen, denn sein Heer ist groß, denn es ist mächtig und richtet. Wessen Befehl? Seinen Befehl aus. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Das ist eine schwer zu ertragende Botschaft. Der Herr richtet sich gegen sein eigenes Volk. Und heute ist es nicht anders. Es ist Gott selbst, der die Krisen, in denen wir stehen, nicht nur einfach zulässt, sage sogar, er führt sie herbei. Damit wir aufgerüttelt werden, damit wir aufwachen, damit wir von unserem Rausch aufwachen, damit wir uns zu ihm wenden, damit wir den Erlöser Jesus Christus suchen. Das ist eine Chance für uns. Und hier habe ich eine ganz schwierige Frage für dich. Glaubst du, dass der liebe Gott richtet? Glaubst du, dass der liebe Gott straft? Glaubst du, dass der liebe Gott Krisen herbeiführt? Dann muss ich dich fragen, wenn der liebe Gott die Menschen nicht richtet, warum musste dann Jesus gerichtet werden? An deiner Stelle für dich? Wenn der liebe Gott die Menschen nicht straft, warum musste dann Jesus an deiner Stelle gestraft werden? Er hat sein Leben für deines gegeben. Er hat die Strafe auf sich genommen. Über Jesus kommt das Gericht des Tages des Herrn, damit wir Erlösung erlangen können von unseren Sünden, von unserer Schuld, von allem Bösen, das die Welt und uns unterdrückt. Und die heutigen Krisen sollen uns wieder daran erinnern. Wenn der liebe Gott keine Krisen herbeiführt, wie sonst soll er dann deine Aufmerksamkeit bekommen? Wie soll er sich dann aufwecken? Ich habe es noch nie erlebt, dass so viele Menschen deswegen zu Jesus und zu Gott gefunden haben, wie in den letzten Jahren seit der Pandemie und dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Gott ruft die Menschen jetzt zu sich. Sie sind aufgewacht wegen der Krise. Jetzt müssen wir die frohe Botschaft verkündigen. Gott ruft auf dich, auch dich. Er ruft dich zu sich, zurückzukehren zu ihm. Blas die Posaunen, heißt es in Vers 1 von Kapitel 2. Krisen sind die laute Posaune Gottes, die zur Umkehr rufen. Und das tut jetzt auch Joel. Das ist die dritte Lehre, die wir aus dem Buch ziehen. Herr, dich rufe ich an, sagte er. Joel ruft den Herrn an, obwohl sein Volk es noch gar nicht gecheckt hat. Er, der Prophet, ruft im Namen des Volkes zu Gott. Und dazu möchte ich dich auch aufrufen. Nämlich zu einem Gebetstreffen am nächsten Donnerstag, jetzt am Donnerstag, zu folgendem Thema. Gebet in der Krise, Aufruf zur Buße für unser Land. Du bist herzlich eingeladen, dass wir gemeinsam beten. Und wenn du dich fragst, wie kann ich als Christ auf diese Krise reagieren, dann ist der erste Schritt der, lasst uns gemeinsam beten, damit Gott uns in der Krise hilft und einen Weg aufzeigt, den wir gehen sollen. Krisen sind oft global und nicht immer nur individuelle Schicksalsschläge. Sie sind global. Wir stecken in einer kollektiven Krise, die uns alle betrifft. Und deshalb muss auch das Gebet ein kollektives, ein gemeinschaftliches Gebet sein, in dem wir Gott anrufen und gemeinsam uns zu Gott wenden. So wie es Joel sagt in Vers 12 von Kapitel 2. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehr zu mir um, von ganzem Herzen, mit Beinen und mit Kragen. Und dann sagt er, zerreißt eure Herzen und nicht nur eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Kehrt um. Warum? Und jetzt kommt die schöne Botschaft hier in diesem dunklen Text. Denn er ist gnädig. Er ist barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es reut ihn bald die Strafe. Joel ruft uns auf, dass wir nicht einfach nur äußere Zeichen der Buße tun. Früher hat man zum Zeichen der Trauer die Kleider zerrissen und Asche über seinen Kopf getan. Doch nun verlangt Joel, dass wir von ganzem Herzen Buße tun. Ja, dass wir sogar unsere Herzen zerreißen. Es ist so einfach, ein Stoßgebet in den Himmel zu schicken, wenn wir in der Krise stecken. Und dann kommt Gott und hilft uns in seiner Barmherzigkeit und dann kehren wir zurück zu unserem alten, gemütlichen Leben, wie wenn nichts passiert wäre. Krisen sind eine Chance. Wenn du in einer Krise steckst, dann steckt darin auch eine Chance für echte Buße, echte Umkehr, die sich in einem veränderten Lebensstil zeigt. Hör auf mit deiner Sünde. Du weißt genau, wovon ich spreche. Ich weiß es nicht, aber du weißt es. Hör auf mit deinen schlechten Angewohnheiten. Mach endlich Frieden mit dieser Person. Vergib. Weil Jesus hat dir auch vergeben. Bring es zu Jesus. Er will dir vergeben. Und jetzt ist die Zeit, den Menschen von Jesus zu erzählen. Jetzt will Gott, dass du ihm im Beruf und in der Gemeinde, dass du ihm von ganzem Herzen dienst. und der Heilige Geist will dich dafür ausrüsten. Darüber kommt dann noch mehr im Buch Joel, aber das ist dann später. Tue Buße und lass Taten folgen, zu denen Gott dich berufen hat. Leider muss ich mit dem einfachen Aufruf zur Buße dieser Predigt beenden. Denn es gibt noch mehr in Joel, den es zu entdecken gibt. Und ich freue mich auf die nächsten Predigten, denn ihr wisst ja, das Beste kommt noch. Das Beste kommt bekanntlich am Ende. Ja, lieber Vater, danke, dass du selbst in diesem Text, wo du so stark uns ins Herzen sprichst, dass wir umkehren sollen, dass wir zurück zu dir kommen sollen, deine Gnade und Barmherzigkeit und Geduld offenbarst. Aber ich möchte dich bitten, Herr, dass die Gnade und Barmherzigkeit, auf die wir uns so gerne stützen, dass sie uns nicht daran hindert, wahre Buße zu tun, wirklich zu dir zurückzukehren. Lass uns erkennen, dass diese Krisen ein Aufruf sind, ein Posaunenschall Gottes, um zurück zu dir zu kommen. Und ich möchte dir Danke sagen, ich möchte dich loben und preisen, denn Jesus hat den Tag des Herrn, das Gericht auf sich genommen, für jeden, der sich auf ihn beruft. Deshalb, lieber Vater, lass Menschen zu Jesus finden, die merken, dass wir in einer Krise stecken als Gesellschaft. Und wir möchten dich bitten, dass du uns vergibst. Wir möchten Buße tun und wir möchten unser Leben verändern. Zeig uns, Herr, wie wir echte Buße tun können. Amen.